Der Dampfer ist gelandet.
HSV hat ein Tor geschossen.
Ja, zum Glück.
War doch Eckball.
So.
Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, willkommen für eine neue Folge von Was mit Rock und Vinyl.
Ja.
Ja.
Heute in Bukarest mal wieder.
Ja, da kommt die Metaebene ins Spiel.
Da kommt wieder die Verbindung zu Rumänien.
Und warum mache ich jetzt eine Sendung über Rumänien? So. Ja.
Mit Raul. Hallo, Raul.
Noch eine Sendung über Rumänien? Ja, erzählt. Ja, hallo. Herzlich willkommen.
Hallo, Jim.
Hallöchen. Ja, ich habe eine Sendung mitgebracht und ich mache eine Sendung über Rumänien. Nein, ich mache heute eine Sendung über Melodien erwünscht, Punk meets Pop.
Oh.
So, und eine meiner favorisierten Platten, No Control von Bad Religion, taucht leider nicht auf. Ich musste am Ende irgendwie kappen, 6 Stücke spiele ich. Es gibt eine Vielzahl von anderen Optionen, die man hätte spielen können. Also wer die frühen Sachen von Bad Religion nicht kennt, also dringend empfehlenswert. Tolle Texte, die heute relevanter sind als je zuvor, hat man den Eindruck. Aber wir widmen uns heute 6 Preziosen, die ich aus meinem Fundus hier zusammengeschaufelt habe. Und wo ich sage, das kann man hören und das möchte ich gerne vorstellen. Was habt ihr denn so mit Pop und Punk bisher zu tun gehabt? Gibt es da irgendwelche Sachen,
Ramones, die euch einfallen? Ist das nicht Pop-Punk?
Ja,
also ist das nicht so richtiger Punk und auch ein bisschen poppig?
Doch, also da das eine Menge Pop aus den 60ern referenziert, würde ich sagen, das ist auch eine Art von Pop-Punk, könnte man sagen, ja. Zumal sie ja auch sehr ruhigere, 60er-orientierte Stücke gemacht haben und so weiter und so weiter. Aber es gibt auch schnellen, melodischen Punk. Aber ich will jetzt
mir fällt gerade nichts ein, also, aber ich bin gespannt.
Weezer würde mir einfallen.
Weezer?
Ja.
Weezer wirst du als
das hat für Punk? Mich einen grundsätzlichen punkigen Anschlag, aber sie sind natürlich unfassbar melodisch auf den ersten zwei Alben oder auch noch, also das, ja, aber das ist nicht die Kante, die ich heute spiele. Ich steige mal mit einem Lied ein und das ist das früheste aus der ganzen Show hier. Das ist von 1979 aus Belgien und zwar der renommierten Punkband aus Belgien, den Kids. Wir haben mal hier eine Coverversion von Teen Generate gehört von den Kids. Teen Generate als fantastische Garagen-Punkband aus Tokio, beziehungsweise aus Japan. Wir befassen uns heute aber mit den Kids im Original. Eine Gruppe aus Antwerpen, gegründet 1976 übrigens schon. Und als sie sich gegründet haben, da war der Bassist 12 Jahre. Und das war der Bruder vom Drummer und der Sänger und Gitarrist Ludo Mariman, der ist bis heute noch aktiv. Mhm. Also jedenfalls, die ersten beiden Platten sind klassischer Punk und sind erschienen beide 1978. Das dritte Album 79, wovon wir jetzt ein fantastisches Stück hören, was man eigentlich in den ganzen 3 Minuten hören müsste, um zu begreifen, welch fantastisch melodischer Hintergrund und welches fantastisch melodisches Skelett sie da reingelegt haben. Aber wir hören 1 Minute und erfreuen uns an dem Stück Do You Wanna Know? Bitte sehr. Was sagt ihr denn?
Also ich finde, mit Ramones lag ich wirklich gar nicht schlecht. Das erinnert mich daran, der Pop ist deutlich raus, sehr melodiös. Und dann bleibt die Frage, was macht denn Punk aus? Und da habe ich mir überlegt, den Punk vielleicht gerade das Tempo, dass das sehr, also wenn man das langsamer spielen würde und ruhiger spielen würde, würde es einen Punk-Effekt. Also Punk wird generiert hier durch Tempo oder was meint
ihr? So schnell ist es nicht, ne, eigentlich.
Ja, aber der Bass, brrr, also ich finde, der Rumpel schon stark. Dass das, also erstmal ist es ja eine Punk-Band, die ersten beiden Platten sind deutlich punkiger. Hier gibt es übrigens noch eine sehr wüste Teen Generate-Version wieder von, müsste ich irgendwann auch nochmal spielen. Ja, was ist der Punk? Das ist für mich eben Pop-Punk in dem Fall. Und diese, allein das Gitarrensolo, was sie gespielt haben, genau, ist aus meiner Sicht total Punk.
Ja, diese kurze, wirklich super tighte Art von Solo sind so sehr, sehr, sehr.
Ansonsten ist es halt sehr poppig, aber es ist auch einfach zu schnell für einen normalen Popsong.
Also, ja, ja.
Und das Ganze erschien, wie gesagt, 79 auf der EP Living in the 20th Century in Belgien und Deutschland auf dem Major Label Mercury. Sie haben ihren ersten Plattenvertrag mit ihren noch viel punkigeren Sachen auf Phonogramm gehabt. Da haben sie zwei Platten auch auf Major Label veröffentlicht. Und der bekannteste Song von denen, der größte Hit, der ist auch auf dieser Platte hier jetzt, There Will Be No Next Time, war ein Riesenhit in Belgien und die sind bis heute absolut bekannt in Belgien und gefeiert. Wie gesagt, auch wenn Ludo Mariemann, glaube ich, der letzte verbliebene Recke ist in dem Zusammenhang. Und hier waren, wie gesagt, seine Mitstreiter Danny De Haes am Bass und Eddie De Haes an den Drums. Also wie eine Gitarre in dem Fall. Ich weiß gar nicht, ob sie mal irgendwie... Höchstwahrscheinlich sind sie auch mal irgendwann zu viert gewesen. Ich will jetzt hier keinen Unsinn reden. Klar ist auf jeden Fall für mich, wer europäischen Punk haben will, der muss sich mit den Kids beschäftigen. Und die ersten beiden Platten sind deutlich rauer noch. Aber wie auch immer, das war der erste Streich.
Aber auch ein spannender Gesang. Auch, also das ist auch eine Struktur, die man nicht so kennt im Punk. Also diese, ich fand es, klar, es ist nicht super langsam, ich fand das schon, aber am Ende, es gibt mehr Raum, es ist nicht so komprimiert wie ja. so ein Punkstück, sondern geht auch schön, also die setzen das richtig gut um, also mir hat das sehr gut gefallen.
Ja, auch die Art, wie sie ihre Hooklines da einsetzen,
genau.
Und die tolle Art, wie diese Gesangsmelodie gestrickt ist, die sich über das ganze Lied, man müsste das jetzt halt, wie gesagt, in den kompletten 3 Minuten hören. Und mit dem Chorus und dann, das ist schon aus meiner Sicht sehr überzeugend. Also wie auch immer, wir wechseln aber schon zum nächsten Stück und dann gehen wir nach Frankreich zu einer Platte, die von den Les Thugs, also Thugs eigentlich, also die, hier, das ist, glaube ich, eher englisch gemeint dann,
ja,
von Thuggery und so weiter. Jedenfalls eine Gruppe, die auch schon sehr, sehr früh gegründet wurde, aber dann mit allen möglichen Veränderungen erst so ab 83 mit dem neuen Leadsänger irgendwie Konturen bekam und die erste Single kam dann 84 raus, 85 die erste LP, 86 eine sehr, sehr coole LP und wir spielen hier jetzt gleich einen Track, der ist, ich meine, ein Jahr später oder 89 sogar rausgekommen von der LP Still Hungry. Wir hören das Lied Suspended Time und danach unterhalten wir uns drüber. Bitte sehr. Also wir sind im Jahr 1989. Frankreich, Gruppe aus Angers. Was sagt ihr?
Du meinst Angers.
Angers? Oh, okay. A-N-G-E-R-S. Okay, Angers. Also ich lasse mich da von den Franzosen gerne belehren.
Nein, also das war ein fantastisches Stück. Also mir hat das sehr gut gefallen. Warum? Ich finde wenig Pop in diesem Song, muss ich sagen, aber was mir richtig gut gefallen hat, ist die Stimme. Also die ist wirklich gut und diese etwas, diese Singen, was am Ende in dem immer rutschen, etwas Dissonanz fand ich sehr gut gemacht. Wir konnten leider nicht in diesem Solo hören, was richtig, richtig gut klang, also der Einstieg. Und diese Musik macht irgendwas, es ist klar, also es ist schon für mich schon Punk, muss ich sagen, aber hat auch ein anderes Touch, ob das Pop ist, weiß ich nicht, also, aber es hat ein anderes, es ist gemischt mit was anderes, es ist sehr roh, roh und ich habe diese Band nicht gehört, aber ich kann mich genau an diese Stimmung Ende der 80er Jahre erinnern. Da war ich ungefähr 15 Jahre alt. Und sehr schön.
Mhm. Also ich fand, es war noch schneller als das Stück davor.
Deutlich schneller.
Deutlich schneller und deswegen auch noch ein deutlich, für mich, ich bin kein Punkhörer, deswegen einen klareren Punk-Charakter hatte das Stück auch. Aber es hatte auch einen melodiösen Touch und was ich ganz spannend fand, der Sänger macht das sehr gut und dann sind sie noch auf die gekommen, um den Chorus so ein bisschen anzufetten, dass der, ich nehme an, das war auch der Sänger, dann haben sie den Sänger noch im Background-Sang machen lassen, der langgezogene Töne, und haben dann fetten Hall draufgelegt. Toll. Das Ganze nochmal richtig schön voluminös macht. Fand ich sehr gut gelöst.
Also die Aufnahme insgesamt ist ein bisschen flach vielleicht, aber es hat insgesamt einen sehr garagigen Touch, finde ich. Ja. Und es ist sehr schnell. Es ist für mich total melodisch, eben genau aus diesem Grund, den du gerade gesagt hast, weil sie im Hintergrund diese melodiöse Kontrapunktion über diesen Chorus da noch einsetzen. Und das finde ich wirklich total gut und sehr melodisch und lustig auch. Man hört einen super deutlichen Akzent, aber sehr charmant alles wieder und gut runtergeschrubbt, würde ich sagen. Sind auch nicht so ultra viele Leute. Gegründet wurden sie von Erik und Christoph Suris, das sind Brüder, wie man vermuten darf. Und der Erik war dann hier auch der Leadsänger und dann sonst noch Bass, Schlagzeug. Also ich glaube, sie hatten jetzt zwei Gitarren. Und das hat einfach mehr Speed gehabt, aber eben auch aus meiner Sicht eine super poppige Note. Also nicht in jedem Song, die haben auch ein bisschen leichte Wave-Einflüsse gehabt in ihren Sachen. Sie haben auch einige LPs veröffentlicht und das kannte ich damals über eine CD, wo die zweite und die dritte Platte drauf waren.
Ist das denen irgendwas geworden? Kennt man die?
In Frankreich sind die, glaube ich, schon bekannt. Ja? Und die haben hier auch eine Fanszene, aber...
Gibt's die noch?
Es gab wie immer bei den meisten Bands irgendwann noch eine Reunion, aber ob die jetzt heute noch aktiv sind, da bin ich überfragt.
Das weiß ich auch nicht. Ich kannte die Band nicht.
L-E-S, also die Thugs oder
genau, Thugs. Genau.
So würde man sagen. Mit dem Stück Suspended Time. Kann man ja nochmal sich in Gänze gerne reinziehen. Was vielleicht noch erwähnenswert ist, dass das Ganze von Ian Burgess aufgenommen wurde. Super bekannter Producer, der später auch nochmal auftauchen wird. Von ganz vielen Produktionen auch bis hin zum, nicht gerade Nirvana-Umfeld, aber von so Grunge-Produktion ist er jetzt auch nicht total unbekannt. Also Ian Burgess, der auch schon verstorben ist, 2010 leider, war auch ein ganz bekannter Producer im Indie-Bereich. Gut, dann wechseln wir zu einer Gruppe, die wir schon mal gehört haben, nämlich die englische Gruppe Snuff aus Hendon, Großbritannien, mit einem Cover. Und unabhängig von den schönen Covern, die wir jetzt damals über eine Sendung von Raul gehört haben, vor nicht allzu langer Zeit, haben wir ja immer wieder ab und an auch Cover reingestreut. Ich erinnere jetzt zum Beispiel an die Buben im Pelz aus Wien und vieles mehr. Ja. Hier wird es ein Cover geben von Snuff, von der Gruppe The Specials, von ihrer zweiten LP. Die erste erschien 1979 und 1980 die zweite. Der Text ist aus meiner Sicht sehr wichtig und spiegelt die Zeit aus England Ende der 70er, der frühen 80er total wider mit ganz vielen Riots und Aufständen gegen die Politik von der Thatcher-Regierung, will ich schon sagen, Regierung. Und das Ganze ist geschrieben von einem der Sänger, nämlich Linval Goulding, der auch Gitarre spielt. Und der Sänger selber ist Terry Hall, der auch eine super bekannte Größe war, später auch bei Funboy 3 und Colorfield auch noch eigene Gruppen hatte.
Vor kurzem verstorben ist.
Genau, und es gibt auch eine tolle Doku, die man, ich weiß nicht, ob sie jetzt noch laufen wird. Bei
auf Arte über die Specials,
ganz
die
genau. Ist super. Also ja. Ganz unbedingt ganz mal anschauen, lohnt sich aus meiner Sicht. Und hier, wie gesagt, Snuff. Ich habe über Snuff schon alles Mögliche erzählt, das ist ein Trio. In diesem Zusammenspiel ist es die zweite Veröffentlichung. Flibby, Dibby, Dip, Dip, Dop oder so ähnlich heißt die Platte. Eine Mini-LP, die erste Geschichte nach ihrer ersten LP. Und Snuff Sand hieß die auch wunderbar. Und hier ein Cover von einem ganz wichtigen Lied von den Specials, nämlich Do Nothing. Und da hören wir jetzt rein. Bitte sehr. Ever changes. Ja, der Text ist ganz wichtig. So ein bisschen die Hoffnungslosigkeit der damaligen Zeit für Jugendliche. I'm walking down the street to find a future. Das sagt schon alles. Und ist ein Lied, was bis heute aus meiner Sicht frisch und knackig geblieben ist. Aber wir haben hier eine Version von 1990 gehört. Also auch nur 10 Jahre später. Und von 3 Leuten: Duncan Redmond an den Drums und Vocals, Simon Wells an der Gitarre und Andy Crichton am Bass. So, jetzt seid ihr dran.
Und wer am Posaunen?
Ja, das ist, den Namen habe ich gar nicht, aber
stimmt,
der spielt doch noch ein bisschen
Posaunen. Aber gerade das war richtig toll. Also, das Lied war auch, also schon schnell, auch typisch, so der Garage-Touch, sag ich mal, auch diese typische Komponente, dass die Instrumentierung doch sehr laut ist, immer auch zu dem, im Vergleich zu dem Gesang. Der Gesang muss sich durchsetzen letztendlich, was diese Musik auch in gewisse Dynamik und Qualität gibt. Und dann diese richtig tolle Blasinstrument, was immer auch es war. Und dann der Rückkehr, man hat das noch leider noch kurz gehört.
Dann brettern die halt wieder los. Ja.
Somit, also diese, trotzdem alles ganz schnell, aber diese Bläser bringen irgendwie dann bisschen Ruhe und dann mit voller Wucht wieder rein. Super spannendes Stück.
Ja, die Specials. Ich habe einen ganz besonderen Bezug zu den Specials. Message to You war meine allererste Single. 1979 durfte ich die mir kaufen.
Ist natürlich auch ein Cover, ne?
Ich weiß. Aber trotzdem, ich habe mir das damals von den Specials gekauft. Ich liebe diesen Song. Ich habe deswegen auch einen besonderen Bezug zu den Specials. Dass der Terry Hall vor kurzem verstorben ist, fand ich auch sehr traurig. Und ich glaube auch Krebs. Und ich kenne natürlich das Debüt, ich kenne auch Do Nothing. Seit 40 Jahren kenne ich diesen Song.
Und was sagst du jetzt, wenn du im Vergleich?
Und wenn du mir gesagt hast, Raul, lass uns mal einen Punk-Song draus machen, dann hätte ich den genauso mir vorgestellt.
So.
Also das schon mal ganz klasse. Und das Tolle daran ist, dass sie aber auf das Original referenzieren, in den Reggae-Rhythmus, in den Ska-Rhythmus wechseln und dann auch diesen im Original kommt auch dieser Bläseransatz.
Ah, was?
Ja, der ist da auch sehr ähnlich gespielt. Und dann wechseln sie wieder. Also super gemacht.
Okay.
Also, du siehst, also die Zuhörerinnen, die jetzt nicht sehen können, ich habe ein breites Lächeln.
Ja, ich sehe.
Ganz ein Volltreffer.
Ja, ganz klasse.
Auf jeden Fall.
Ganz toll.
Ja. Ja, also wolltest du noch was ergänzen?
Nein.
Okay.
Es war gut, dass du nochmal den Hintergrund nochmal erwähnt hast mit dem Bläser und so.
Sage ich noch ein paar Wörtchen, die mir zu Snuff einfallen. Wie gesagt, das ist unfassbar eigentlich, dass drei Leute spielen, die sonst auch knüppelhart, schnelle, super melodische Sachen machen. Ich kenne kaum eine Punkband, die so viele super krasse Hooks geschrieben haben, die einem total im Kopf bleiben. Absolute Ohrwürmer. Immer zum Teil auch gekoppelt von super gemoschten, superschnellen Stücken oder im Wechsel. Wir hatten auch schon so ein Stück, wo es total gewechselt hat, mal in einer früheren Sendung von mir. Eine Gruppe, die ein Füllhorn ist, die ersten 6, 7 Veröffentlichungen sind sensationell gut aus meiner Sicht. Es gibt Nebenprojekte wie zum Beispiel Guns N' Wankers oder Billy Nomades, auch tolle Sachen dabei. Zu den Specials, das kam auch in der Doku nochmal gut rüber, ist ja ganz wichtig gewesen, Jerry Demers, der da der Keyboarder war, aber eben vor allen Dingen das Two-Tone-Label gegründet hat, wo ja auch die Madness und Specials und noch andere ihre ersten Veröffentlichungen dann hatten. Und ich weiß noch, als ich damals in der Schule war, habe ich mich immer gefragt, was ist denn mit diesen Leuten los, die diese Schwarz-Weiß-Klamotten auf einmal tragen mit so spitzen Schuhen und diesen Hüten, Sonnenbrille und so weiter. Also die Fans gab es auch bei uns hier. Und also ganz toll, Terry Hall leider verstorben, Jerry Demers auch eine absolute Größe in der Szene und für mich sowohl Snuff in ihren ersten Scheiben absolut empfehlenswert, wie auch die ersten beiden Specials-Platten. Mhm. Oder Special AKA als ein Nebenprojekt, was schon sehr früh auch so Lieder hatte wie Free Nelson Mandela, als er noch im Gefängnis saß und. Oder If You Have a Racist Friend, Don't Pretend to Be My Friend. Und die haben ja nun immer das Zusammenleben zwischen Schwarz und Weiß gelebt. Also von daher, ganz mustergültig gelebt. So, das dazu. Vielleicht noch die Ergänzung. Ghost Town, ein Song, der gar nicht auf der ersten Platte war. Der ist Nummer 1 geworden, Juli 1981. Und hatte im Prinzip den ganzen Jugendlichen total aus der Seele gesprochen, weil da wirklich Riots, wie ich eben schon sagte, ohne Ende waren gegen die wenig progressiven Politikansätze, die es damals in England gab. So, das dazu. So, wir wechseln zum vierten Stück. Und wieder nach England, eher in den Bereich der Grafschaft Hampshire, mit einer Gruppe, die sich in Farnborough, wer kennt es nicht, gegründet hat. Mega City 4 heißen die. Sind in Ende der 80er gar nicht groß unbekannt gewesen hier. Sehr melodischer Ansatz. Wir hören mal rein in das Stück Severe Attack of the Truth, was vielseitig sein kann. Wie gesagt, 89, Lied ist fast 3 Minuten lang. Wir hören eine Minute. Bitteschön. Im fast schönsten Teil des Stückes müssen wir raus, aber so ist das nun mal. Also wie gesagt, knapp 3 Minuten, gerne mal im Netz die komplette Version Mega City 4 Severe Attack of the Truth sich reinziehen und dann hat man was sehr melodisch punkiges.
Ja, welches Jahr war das?
1989.
Ja, also tatsächlich auch spannend war auch dieses Solo-Teil, was nicht so typisch, ne, da hat was von dieser punkige Solo, die man, Soli, die man kennt, aber doch ein bisschen melodischer, auch ein bisschen diese Garage-Stimmung und so eine, ja, eine Stimmung, die man aus den 90er ganz gut kennt und irgendwie die, ja, auch ein bisschen in Zusammenhang steht zu, sagen wir so, Linkspolitik und also man, ich kann mich, ja, ich kannte die Band nicht, aber ich finde immer ganz schön, wenn man, also es erinnert mich bei mir, wenn ich diese Musik höre, erinnere ich mich an eine ganz besondere Zeit und ich finde das Stück wirklich da sehr gut ausgewählt, muss ich sagen.
Was sagst du, Frau?
Ja, die, also ich könnte mich durchaus hier auf eine Diskussion mit dir einlassen, lieber Jim, ob das noch Punk ist. Ich bin mir da nicht so sicher. Also das Gitarrenspiel hat so ein bisschen so Twang-Gitarre eigentlich. Es ist auch wenig verzerrt, glaube ich. Ich höre so ein bisschen. Also ich war gut, ja.
Also ich meine,
da könnte ich schon diskutieren. Ist das noch Punk? Es ist auch, ich finde einen starken Pop-Charakter. Es ist natürlich sehr schnell. Die Drums sind für mich auch sehr ungewöhnlich. Ich habe die ganze Zeit überlegt, an was erinnert mich diese Art. Der geht ja eigentlich nur über die Toms, glaube ich, ne? Hauptsächlich. Ist das ein bisschen Clash oder so? London Calling? Weiß ich nicht.
Ist ja viel schneller.
Ja, ich meine eher vom Sound. Nicht von dem Tempo, vom Sound her. Vom Sound des Schlagzeugs. Aber ich habe die ganze Zeit überlegt, ist das jetzt Punk? Aber
also wie gesagt, wir haben nur einen Teil des Stückes gehört. Ne?
Da gibt es so eine andere Stelle, die punkiger ist.
Nein, das nicht. Aber das ist, es wird überall unter
Powerpop.
Ja, man könnte es auch als Powerpop bezeichnen.
Ja, vielleicht. Ja.
Aber es wird überall unter Pop-Punk gelabelt, okay, im Prinzip.
Also und Pop-Punk ist ein eigenes Label auch.
Ja, aber das werden wir jetzt ja noch ein bisschen weiterarbeiten. Das ist ein weiterer Fall. Ich finde das korrekt, dass du das fragst, weil auch diese, also zum Beispiel die Point and Sticks hätte ich heute gerne gespielt. Kanadische Band, das ist ein klassischer Fall von Powerpop, aber auch von Pop-Punk. Das ist ja eine Frage des Labels. Mhm. Und hier, wenn du die ganze Platte hörst, das ist die Platte Transophobia von 1989 auf Decoy oder Bondage International erschienen, produziert wieder von Ian Burgess. Mhm. Und vier Leute sind am Start, zwei Gitarren. Der eine Gitarrist, Wiz, also Darren Brown, ist der Leadsänger. Und da gibt es ja eine Menge Melodik ohne Ende, deshalb fragst du das zu Recht. Aber der ganze Aufbau selber ist aus meiner Sicht sehr punkig. Aber wie auch immer, das ist eine Frage, die ich auch gar nicht beantworten muss. Das kann jeder für sich selber entscheiden. Wie bei so vielen Sachen, wo man Schwierigkeiten hat, wie soll man sie eigentlich labeln? Aber durch den Ansatz, wie die ganze Platte ist und dieses Lied, weil ich ja schöne Melodien haben wollte, passt das für mich hier ideal in die Sendung. Okay. Wir wechseln direkt in eine, also sechs Platten hatten die übrigens, die Kollegen hier, mit diversen Singles noch dabei. Und das ist eines meiner, also es gibt zwei Stücke, die ich von dieser ersten LP wunderbar finde. Und das ist, unbedingt kann man ja mal die ganze Platte sich reinpfeifen, wenn man das irgendwo findet. Wir wechseln nach Australien. So, eine Melbourne-Gruppe wie eine von 3 Millionen anderen Melbourne-Gruppen. Eine Gruppe, die 1989 gegründet wurde. Wir hören hier ein Lied, wo sie eigentlich schon ein bisschen weg vom Fenster waren, ehe sie sich dann irgendwann wieder gegründet haben. Wir hören eine Coverversion von 1996 von einem Go-Betweens-Stück. Und zwar von dem allerersten Go-Betweens-Stück. Also von der allerersten Single. Da war es jedenfalls drauf. Das Stück heißt Lee Remick. Horrorfilmfans werden sie kennen. In The Omen. Mit Gregory Peck, kommt da auch textlich vor, aber ich bin nicht mehr sicher, ob ich einen Musikausschnitt hier gewählt habe, wo das textlich noch verarbeitet wird. Und wie gesagt, die Go-Betweens, eine ganz, ganz, ganz tolle Popgruppe aus Australien, die unfassbar viele gute Sachen gemacht haben, auch Solo-Geschichten von Robert Forster, der auch dieses Stück selber geschrieben hat, gibt es natürlich auch. Aber wir reden hier von den Meanies, einer Punkgruppe, und ich glaube, es wird gleich klar, warum. Also ist jetzt nicht besonders hart, es ist super melodisch, es ist total getreu, aber wieder halt eine Coverversion und eben im Punkgewand. Bitteschön. My
desperation, but it's only infatuation.
Ja, also ich hätte gerne mehr vom ersten Teil des Liedes, wo noch deutlich mehr lustiger Text auftaucht, aber ich wollte mir die noch melodiöseren Stellen abgreifen. Ja, vier Leute, wunderbares Cover, wie ich finde, von der ersten Single von den Go-Betweens, und sie bleiben sich treu, sie sind aus Melbourne. Was sagt ihr?
Ich kenne das Original leider nicht, aber du hast mein Herz gewonnen. Erstens einmal die Go-Betweens. Ganz großartig. Ich würde sogar sagen, und ich möchte keine Widerworte jetzt von dir, Jim, die Go-Betweens sind sowas wie die australischen Smiths gewesen, ihre Bedeutung. Okay, danke schön.
Würde ich unterstreichen.
Ich finde sie ganz großartig. Zweitens, Melbourne. Kann man hier offiziell ausrufen, Melbourne ist die Rockhauptstadt Australiens? Mein Heimat.
Ich fürchte ja. Ja, ich habe so viel Musik aus Melbourne, ob eben, Funk, ja, du spielst Jazz,
Herz. Und das Dritte ist natürlich, ich bin Horrorfilm-Fan. Also auch ein Volltreffer. Ich habe gestern wieder einen privaten Horrorfilm, When Evil Lurks, haben wir uns angeguckt, argentinischer Horror. Der haut richtig rein, darf ich nur sagen. Also nur für einen Volltreffer.
Hast du mit deiner Frau zusammen?
Nee, die nicht. Nein, ich habe meine Nachbarn eingeladen. Die sind tatsächlich alle Horrorfilme. Liebe Grüße übrigens. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich kenne den Song nicht. Ich habe die ganze Zeit mir überlegt, ich höre mir den dann gleich noch an, wie klingt das Original. Aber die Go-Betweens war ein bisschen rauszuhören. Also toll, du hast mich voll erwischt. Ganz starke Nummer. Klasse.
Ja, sehr gut. Also auch tatsächlich. Das ist ja, ich habe den Bezug überhaupt nicht, was du hast, Raoul. Ich kenne das von den Go-Betweens überhaupt nicht. Ich habe diesen Film auch nicht gesehen. Aber auch, nein, ich finde das Stück sehr gut, sehr gut. Eine Band, die sehr gut zusammen funktioniert. Also tatsächlich auch ein relativ schnelles Stück. Also klar. Also, und trotzdem ganz klare Pop-Ansätze und. Ich wusste gar nicht, dass es so einen Bereich gibt wie Pop-Punk oder Punk-Pop. Das wusste ich gar nicht. Ich entdecke das gerade. Das heißt, ich muss mich erstmal in diesem Terrain wieder zurechtfinden, wo man fragt, okay, das ist ja, klar kennt man das
auch. Es gibt so Plattenlabels, die das fast ausschließlich rausbringen. Fat Wreck und was weiß ich, wenn mir da noch alles einfällt. Da gibt es auch sehr pop-punkige Sachen, die aber einen Ska-Einschlag haben und. Also es gibt alles. Aber hier, wie gesagt, was ich so krass finde, Go-Betweens habe ich ja eher so 84, 86 irgendwie mitgekriegt. Aber das ist, die erste Single war von 78. Das ist schon echt krass, ne? Also, und hier in der lustigen Version, gut runtergeschrubbt, wie ich immer sage. Und die Minis selber noch, zwei Leute sind schon gestorben von denen. Das heißt, eine Reunion wird schwierig. Aber sie haben immer viel Personalwechsel gehabt. Ich weiß gar nicht, ob es am Ende von einem der Teilnehmer noch irgendwelche Bestrebungen gibt, das am Leben zu halten. Und das hier war eigentlich eine Sache, die nie auf einer LP erschienen ist, sondern nur auf einer Tribute-CD zu den Go-Betweens, wo es auch noch ein ganz fantastisches, meine Güte, ich kann nicht mehr reden, ein ganz fantastisches anderes Stück gibt, was ich eventuell in einer anderen Sendung nochmal unterbringe. Und der Tribute-Sampler heißt Right Here, a Go-Betweens Tribute. Jedenfalls, also Minis hier von 1996. Und was höre ich da? Es gibt wieder eine Auffälligkeit.
Wer hat denn von euch eine Auffälligkeit der Woche?
Ich fürchte,
ihr
sitzt mir gegenüber.
Ich hab sogar zwei kleine Auffälligkeiten. Im Moment tut sich sehr viel und wird viele, viele spannende Sachen
rausgebracht. Du bist auch viel unterwegs, ne?
Nein, ich war nicht in Bukarest.
Das ist ein Fehler.
Okay, alles klar. Und zwar, was zu lesen, was zu gucken, was zu hören. Was zu lesen. Ihr wisst, als Hörer dieses Podcasts, dass ich auch ein großer Fan bin von Sophie Hunger. Die haben wir hier schon ein paar Mal gehabt. Schweizerin, du hast sie, glaube ich, auch schon mal gespielt, die auch auf Schweizerdeutsch spielt. Ganz tolle Frau, finde die fantastisch. Was hat Sophie Hunger jetzt rausgebracht? Kommt der nie Buch, drauf?
Walzer doch, für niemanden.
Da warst du sogar, kann das sein?
Ja, ich habe das Buch.
Ja, dann kannst du doch. Du hast das Buch, wie ist das Buch? Also, sie hat ein
ich
Buch geschrieben.
Ich habe das Buch noch nicht gelesen, genau. Okay. Also, die Lesung war toll, die war, wo war sie denn? Irgendwo in Mülheim, in Köln-Mülheim, also die hat mehrere Lesungen gehabt im Rahmen auch von der Litkolonie. Und das war keine reine Lesung, sondern auch, sie hat auch viel Musik gespielt. Und sehr schön installiert. Und sie hat auch nicht nur aus ihrem eigenen Buch gelesen, sondern gemischt. Und gut, sie müsste auch selber zugeben, dass sie mit diesem Metier neu ist. Also Lesungen ist neu für sie. Genau, und am Ende spielt sie dieses fantastische Lied, was wir auch schon mal in dem Podcast gespielt haben, Walzer für niemand. Mhm. Ja, toll.
Genau, wobei es müsste eigentlich Walzer für niemanden heißen, aber niemand ist eine Hauptperson, ist eine Person, ist ein Eigenname in dem Buch, ne? Es gibt
ich habe das Buch noch nicht gelesen.
Okay, jedenfalls, das wollte ich nur sagen, also wer Sophie Hunger-Fan ist,
kann ihr erst zum Sommer was lesen haben will,
ich weiß auch gar nicht, worum es geht, ich bin nur Fan von ihr, deswegen mache ich hier so viel Hunger.
Hör doch auf.
Ja. Und das Zweite, so, die Pink Floyd-Fans unter uns, haben wir hier welche, wie viele haben wir, Pink Floyd?
Also frühe Pink Floyd bin ich dabei.
Wann setzt du das Ende?
Mit der Wish You Were Here.
Ja, dann bist du dabei, alles klar. Und zwar Anfang Mai rausgekommen, ich bin kein großer Pink Floyd-Fan, aber den Film hab ich schon mal gesehen vor 100 Jahren, Live at Pompeii. Wo sie in Pompeji ohne Publikum Stücke aus ihrer frühen Mittelzeit bis 1972, der Film ist aus dem Jahr 1972, aufnehmen. Und der hat mich damals schon fasziniert. Und der ist jetzt neu remastered worden und rausgebracht worden und abgemixt worden von Lieblingsproduzenten von Jim, das ist Steven Wilson.
Oder nicht? Unser Technik-Freak.
Ja, Steven Wilson hat das abgemischt und ist ganz begeistert. Und die machen im Moment mega Werbung dafür. Und ich denke, für die Pink Floyd-Fans ist das ein großes Muss, soll fantastisch klingen. Ich habe es mir sogar besorgt und guck's mir noch an. Also, Live at Pompeii, neu abgemischt und soll sensationell gut sein. Also, der Konzertfilm ist fantastisch, ja.
Wann war das Konzert, weißt du das?
1972.
Ach so, ich habe zum Glück habe ich zugehört gerade.
Der Film ist auch aus dem Jahr 1972.
Ja, sorry.
Und, ist aber im Ganzen zu jeder Pink Floyd wird dann nicht zwingend immer auf diesen Film eingegangen. Okay. Aber ich kann dir nur empfehlen, ist bestimmt ein Genuss für die Pink Floyd-Fan. Und das ist, da bist du auch noch drin, ne? Ist
ja, hundertprozentig. Ja. Wobei wir ja unseren, war das Roger Waters, der so ein bisschen seltsame Dinge sagt auch.
Das war der definitiv. Ja. Okay. Das macht er auch noch. Das ist auch wieder so eins dieser Themen.
Ja, ja, klar. Oh, aber wie gesagt, das will ich jetzt hier gar nicht erschwerend hinzubringen.
Du meinst noch was zu hören?
Ist das, ja, weil man das hören und sehen kann.
Audiovisuelle deswegen. Geschichte.
Genau, Entschuldigung. Ich habe das als, ich bin so emotional im Moment. Ich habe das als Blu-ray, aber als mein Blu-ray ist eine Hi-Fi-Anlage angeschlossen. Insofern kann ich das auch gerne einfach auch als über die Musikanlage hören, ohne dass ich mir den Film
gucken
muss.
Sehr schön.
Das ist halt super.
Toll.
Ja. So, okay. Vielen Dank. Danke für den Tipp. Und ich komme zum letzten Stück.
Okay.
Wow. Und haben wir auch schon gehabt. Da haben wir damals im Studio deiner Eltern gearbeitet, als wir das erste Mal von der Gruppe ein Stück gespielt haben. Und zwar von den Muffs. Und zwar mit der fantastischen Kim Shattuck an der Leadgitarre und den Hauptvocals. Sehr melodisch, sehr grungy eigentlich auch. Und auf Warner erschien 1993, wenn man die ganze Platte hört, wundert man sich eher. Aber es ist wunderbarer Pop-Punk, wie ich es sagen würde. Oder gibt eben ein anderes Label, ist mir scheißegal. Wir hören rein in das Lied Lucky Guy.
Yeah.
Muffs. Gegründet 1991 mit tollen Singles auf Sympathy for the Record Industry oder Ogogo. Wie ging es los? Haben alle möglichen Singles danach auch noch gemacht. Insgesamt 8 LPs. Bis 2019, dann ist Kim Shattuck leider gestorben. Sie selber 63 geboren und dann im Oktober 2019 von uns gegangen. Hat gespielt unter anderem auch noch in den Pandoras, in den Beards und den Coolies. Ja, was sagt ihr?
Ich war mir am Anfang schon klar, dass das ist nicht 1989 und fühlte mich ja dann auch bestätigt. Wir sind in den frühen Mitte 90er Jahre sind wir drin. Das klang auch alles sauber.
93.
93, ja. Deutlich besser produziert als der Vorgängertitel. Auch da der Punkt, ist das Punk? Würde ich hier auch so,
würde ich auch nicht zwingen. Wie würdest du es denn sonst labeln?
Powerpop. Das war ein Witz, ich weiß es nicht, aber es ist, ich bin ja nicht so punkaffin. Deswegen.
Also Schlager ist es nicht.
Ich weiß es nicht. Ist das Punk, ja?
Also Grunge war auch Punk übrigens, ne?
Ja gut, wenn man die Tür aufmacht, dann kommt man natürlich in ein weites Feld. Und ganz am Ende dieses Feldes, wer steht da? Soundwall Collective. Das war ein Witz jetzt. Aber ich weiß es nicht. Ich will es nur mehr. Ich hätte nicht den Punk unbedingt herausgehört. Dafür ist es für mich auch sehr gut und sauber produziert. Aber eine tolle Stimme, ein toller Song. Auch der Pop-Charakter ist bei mir deutlich angekommen. Ein schönes Ende auch für diese Folge, um nochmal einen großen Kreis zu schließen. Wir sind ja doch über einige Jahre jetzt gewandert, ja, ne?
Also die Muffs, also die hatten wir schon mal gehört. Ich habe wieder vergessen, wie toll die sind eigentlich und wie toll dieses Stück auch hier ist. Also wie viel Power und wie viel auch passiert. Also für mich ist es schon sehr, muss ich sagen, sehr, sehr, sehr viel Punk in diesem, okay, in dieser Musik, auch in dem Gesang, in der und eine Menge Power und wie gesagt, ich würde mich auch freuen, es würde auch immer noch passen, auch in dieser Sendung. Stell dir mal vor, du machst Radio an und in den Chart auf gute Musik, weil diese Musik und trotzdem hat auch eine andere Dimension. Für mich ist da hier wirklich sehr viel Punk zu hören, muss ich sagen. Und was mein Lieblingsstück von der Sendung auf jeden Fall. Und ich werde mich nochmal, ich habe wieder die Muffs vergessen.
Tja, ich kann das erste Album, nämlich eben jenes von 1993, empfehlen. Wie gesagt, die frühen Singles sind auch kompiliert. Und das Gute an Kim Shattuck war, also die hatten auch eine sehr schöne Bühnenpräsenz, die war wirklich einfach gut und wie gesagt, spielte dann auch eben Leadgitarre. Oft ist es so, wenn da irgend so ein Mann rumspringt, dann hat der auf einmal die Leadgitarre gespielt, aber es war hier nicht so. Sie hatte auch die Lead-Vocals, tolle Stimme, die sehr mädchenhaft klingen konnte, aber auch eben wüst, also sie konnte ihre Hole-Einlage da auch bringen, also Hole im Sinne der Gruppe, die es damals gab. Und also äußerst kratzig, leichten Grunge-Touch. Es gibt auch Lieder, die sind, da würde man sich fragen, ist es doch eher Rock, Pop, egal. Okay, also,
aber dieses Stück nicht.
Nein, das ist für mich, das ist für mich definitiv Pop-Punk, das Stück. Ja, weil ja, aber ich meine, letztlich kann da irgendwie auch zu sagen, also wer immer man das labeln will, jedenfalls war das mein roter Faden hier.
Ja, ist ja sehr schön. Ich kenne das mit eigenen roten Fäden, die man Albums auf Roll durchzieht und dann die zerschossen werden im Laufe der Sendung. Nein, ist alles gut. Powerpop, Pop-Punk und so. Tolles Metier, was mir auch vorher nicht bekannt war, was du uns da vorgestellt hast.
Es gibt unendlich viele
sehr, sehr pop-punkige Stücke. Ja. Und das ist eine, ich sag mal ganz kess, das ist eine Punk-Version von Punk-Musik, mit der ich mich anfreunden könnte.
Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ich hätte da, wie gesagt, auch immer noch rauere Exemplare am Start, die irgendwann auch nochmal wieder hier gespielt werden. Aber ich habe mir schon gedacht, dass das jetzt nichts ist, wo ihr weinen müsst.
Vielen Dank, Jim, für diese wirklich spannende Genre. Für mich, wie gesagt, auch eine Entdeckung und Wiederentdeckung von den Muffs, aber auch von den Snuff, genau. Die Muffs und die Snuffs. genau. Immer wieder schön, auch diese Musik zu hören. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer.
Jawohl.
Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen. Wir sehen uns nächste Woche für eine neue Folge von Was mit Rock und Vinyl. Tschüss.
Wir freuen uns. Ciao.
Danke.
Noch an die Auffälligkeit der Woche am Ende.
Ja.
Alles klar.
Ja, habe ich im Kopf.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.